Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. 60 Minuten in Dortmund. Teil 2. Wir waren im Pace Museum von JP Performance. Waren bei, wie heißt es noch?
Im Carfé.
Carfé, die absolut perverseste Zimtschnecke meines Lebens essen. Ja. Mir ist ein bisschen schlecht, aber geil war es auch. Ich habe auf dem Hinweg ja noch erzählt, dass wir ein Zuckerproblem haben.
Und Zimtschnecke erst recht jetzt.
Also für die nächsten 4 Tage genug Zucker. Aber mein Plan ist jetzt, Farina dahin zu entführen. Vielleicht können wir einfach so ein Ding essen. Danach ist uns so schlecht. Es ist wirklich geil, ne? Nicht falsch verstehen. Schlecht, weil es so geil ist. Dass wir danach vielleicht dem Zucker abtreten können. Mal schauen.
Das könnte funktionieren. Oder aber man macht ein Ritual aus Versehen draus.
Genau. Für die, die es nicht kennen, wir haben, glaube ich, auf dem Hinweg so ein bisschen vergessen, dass nicht jeder Mensch, der Fotografie interessiert ist, automatisch JP Performance kennt. Weil es ist ja nicht die Fotografie-Bubble, sondern es ist ja die Auto-Bubble. Kriegst du den zusammengefasst? Irgendwie so ein, hast du eine Idee für so ein, sag mal ein paar Sätze und ich ergänze.
Ja, also ich glaube, so ganz ursprünglich bekannt geworden ist er wahrscheinlich als einer von zwei der PS-Profis damals auf. Was war es denn? Ich glaube,
Fernsehen?
Genau, im Fernsehen auf jeden Fall. Da ging es immer darum, dass sich Menschen melden konnten, die ein Auto suchen, und er und, also Jean-Pierre Krämer und sein Kompagnon Sidney Hoffmann haben zusammen dann für einen Wunschbetrag 3 möglichst passende Autos für die Bewerber gesucht. Damit die wieder einen fahrbaren Untersatz haben.
Das war der Anfang?
Ich glaube ja. Und also die hatten beide schon da ihre Tuning-Firmen. Also über die sind da ja auch dann die ganzen Aufbereitungen und so weiter gelaufen. Und als die beiden sich aufgelöst haben, habe ich das Gefühl zumindest, also wer es besser weiß, korrigiere mich gerne, ist er durch seine auch witzige Art dann auch bei YouTube stark in den Fokus gerückt mit JP Performance, also seiner Auto-Tuning-Firma. Und ist, glaube ich, der größte deutschsprachiger Autokanal, den es so bei YouTube gibt, seit Jahrzehnten, seit auf jeden Fall über einem Jahrzehnt, absolut top-notch bei YouTube und ja, produziert da regelmäßig Videos mit teilweise alltagstauglichen und teilweise absolut alltagsuntauglichen Tuning-Projekten von Autos, die sowohl Oldtimer, die irgendwie aufbereitet und leistungsmaximiert werden, als auch optische Umbauten von irgendwelchen unbezahlbaren Autos. Ja, sehr angenehmer Typ so von seiner Art, macht einen total sympathischen und menschlichen Eindruck dabei. Ja, und hat in Dortmund eben seine Tuning-Firma und einen Burgerladen, der daneben ist, weil er in der Tuning-Firma damals Besucherbetrieb hatte und dann auch was zu essen anbieten wollte. Und das Pace-Museum, in dem einerseits Privatfahrzeuge und andererseits Museumsfahrzeuge zu sehen sind. Und da drin eben das Car-Fee, also ein Auto-Car mit C-A-R, also wie das Auto und dann Fee, in dem man Zimtschnecken essen kann. Und ein Rennsimulator ist da unten drin und ein Bekleidungsshop mit seinen eigenen, ja, man möchte es fast nicht Merch nennen, weil es irgendwie, das klingt so ein bisschen, also es sieht wertiger aus als klassisches Merchandising. Habe ich was vergessen? Das ist so der Rundumschlag, ne?
Nee, aber das Thema Merch finde ich schon ganz spannend. Wir kriegen da nichts für, ne? Wir haben mit Jean-Pierre nicht gesprochen, wir haben mit niemandem von der Firma gesprochen. Wir sind nur, ich vermeide das Wort Fan, weil das irgendwie immer die Augenhöhe wegnimmt, aber wir schauen gerne zu. Ja. So, und Merch finde ich ganz witzig, ne? Ich gucke ja immer mal, was wir so am Merch machen könnten, bin von unserem eigenen Kram gar nicht begeistert, und kürzlich hat unser Dekra-Prüfer JP Performance Hoodie angehabt, und wir fragten ihn, wie es so mit der Haltbarkeit aussieht, und er sagte, naja, seit 3 Jahren habe ich 3 Stück, die trage ich immer im Kreis, wie die Waschmaschine so fertig macht, bei der Arbeit jeden Tag, und dafür sahen die echt gut aus. Also ich habe jetzt gerade vermieden, in den Merch-Shop noch zu gehen, aber ich fürchte, ich muss das mal tun. JP Performance oder auch das Pace Museum. Genau, also Michael hat es ganz gut zusammengefasst. Ich hätte es da vorne gar nicht aufgreifen können, spannend, also auf der Zeitschiene. Ich mag an diesem Kanal sehr, dass ich sehr viele Menschen kenne, die gar nicht mehr aktiv in diesem Tuning- oder Autogame drin sind, die den Kanal trotzdem gerne schauen. Und ist ja bei uns genauso, ne? Ich habe auf dem Hinweg schon gesagt, wir sitzen jetzt hier gerade im Familien-Fabia-Kombi. Wenn wir mit meinem gefahren wären, wären wir in dem serienmäßigsten Auto der ganzen Stadt gefahren, im Kia Ceed. So. Das ist natürlich erstmal nicht das, was man erwarten würde, so wenn Leute zu Besuch kommen in diese heiligen Hallen. Aber genau deswegen finde ich den Kanal halt auch so spannend. Ne? Ich habe es zum Ende der letzten Woche schon mal gesagt. Mich reizt daran, dass ich schaue dem Inhalten auf dem Kanal gerne zu, weil Jean-Pierre auch Auto, Auto, Benzin, Benzin, PS, PS ist und so. Damit also auch auf den ersten Blick nicht meinem ersten Freundescharakter entspringen würde, weil ich gehe nicht auf die Party und setze mich zu den Steak-Jungs, die über Fußball reden und über Autos und so. Auf der anderen Seite habe ich über die Feuerwehrzeit und so dann doch diesen dreckigen Humor irgendwie mitgeerbt. Habe auch eine tiefe Emotion zu Autos, die häufig dann in diesem Kreis noch gar nicht unbedingt verstanden wird. Die hat er aber auch. Und das, da findet sich dann am Ende doch eine sehr sensible Seele, der man zuschauen kann, die das auch offen macht. Und ja, deswegen ist Fotografie tut gut und JP Performance gar nicht so weit auseinander. Und das Space Museum, Wetter ist scheiße. Wir wollten beide immer mal hin. War jetzt ein toller Ort, um 60 Minuten fotografieren zu gehen. Auf dem Hinweg haben wir ja andere Themen besprochen, wieder über das 365 Tage, also über unser Daily-Projekt gesprochen. Ich habe ein bisschen über meins. Wir sind eine Woche später über unseres.
Ja, so leicht mache ich es dir jetzt hier noch nicht. Mal gucken.
Ich habe mich ja versucht zu überreden. Ihr könnt in Echtzeit nachschauen, ob es funktioniert hat, weil diese Folge kommt ja jetzt erst nächste Woche Freitag.
Da kann ich selber in Echtzeit schauen, ob es funktioniert hat, wenn die Folge offen ist.
Ja, ganz genau. Ne? Also ich habe, wenn ihr Interesse habt, ich habe in der letzten Woche nochmal ausgeführt, warum auch im schlimmsten Stress und im schlimmsten To-Do und im heftigsten, ich schaffe das auf gar keinen Fall, es erst recht Sinn macht, sich so ein Daily-Projekt an die Hacke zu holen und es dann am Ende alles wieder entspannter wird. Das war aber letzte Woche. Am Ende haben wir gesagt, wo wir sind. Vielleicht war der eine oder die andere von euch tatsächlich zwischenzeitlich im Pace-Museum oder in einem ähnlichen Museum zum Fotografieren. Und was ja eigentlich das Thema der kommenden Folge ist oder der kommenden Minuten ist, wie ist es so, in so einem Automuseum zu fotografieren? Jetzt haben wir natürlich auch eine zeitliche Eingrenzung. Wir werden es nicht ganz vermeiden können, das mit JP Performance im Allgemeinen und Jean-Pierre Kramer im Besonderen zu verbinden. Also glaube ich zumindest, ist mir so aufgefallen, es ist irgendwie ein persönlicherer Ort, als ich gedacht hätte. Sehr viel persönlicher, als ich das vermutet habe. Bin davon jetzt gerade auch so ein bisschen beseelt. Ja, und fangen wir mit Michael an oder fangen wir mit der Frage an, die wir in der letzten Woche gar nicht geklärt haben. Zum ersten Mal, welche Technik hast du mitgenommen?
Ja, das ist jetzt witzig, weil ich natürlich das schon weiß. Es fühlt sich jetzt anders an, darüber zu sprechen, wenn man schon gesehen hat, womit der andere unterwegs war. Ich hatte die A7 III dabei mit dem 40mm F1.2 von Voigtländer. Und ich glaube, du hattest ja im Prinzip die gleiche Linse dabei, nur mit deiner Leica, richtig?
Das habe ich gerade überhaupt nicht geschnallt, obwohl die nebeneinander standen. Das, wie ist das baulich anders?
Naja, es ist ungefähr doppelt so schwer und anderthalb mal so lang und dick.
Aber du hast gerade 40-1-2 gesagt.
Ja, es ist das gleiche Objektiv, soweit ich weiß. Also ich weiß nicht, ob der optische Aufbau innen identisch ist, aber es ist beides 40-1-2 manuell von Voigtländer.
Das ist ja hochinteressant. Das ist doppelt so groß.
Ja, Gott sei Dank. Sonst sähe es an der Sony wahrscheinlich auch ein bisschen verloren aus, aber...
Vielleicht ist das der Grund. Ich hatte auf der Leica M10 das 40-1-2 von Voigtländer. Du hast ja einen Voigtländer-Spruch gemacht und ich dachte, das wäre das 50er.
Nee, ach, das 50er habe ich ja schon ganz lange nicht mehr. Das hatte ich früher mal, aber das 40er habe ich ja jetzt seit, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so.
Ja, I know, aber ich habe es nicht verstanden, ja. Weil es so groß ist. Okay, krass. However, beide manuell, finde ich spannend. Hätte ich jetzt vielleicht auch gar nicht so vermutet. Fand ich sehr treffend, weil dieser Ort, glaube ich, wir haben die Fotos ja als Endprodukt in diesem Moment noch gar nicht gesehen, die ihr jetzt parallel anschauen könnt. Aber aus dem, was ich in Erinnerung habe, ist es so gekommen, wie ich es vermutet habe. Es geht ein bisschen auf den Punkt und es ist ein bisschen Detail verliebt, sodass manuelles Fokussieren auch nochmal mehr Spaß macht. Und zugleich ist es aber lichtmäßig relativ rotzig, weil total geile Kontraste entstanden sind. Teilweise habe ich hart unter und teilweise hart überbelichtet. Also ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und finde es total cool, dass du bei all der Technik nicht mit deiner High-Performance-Ausrüstung gekommen bist.
Ja, ich habe über Weihnachten relativ durchgängig, ich glaube, bis auf einen Tag eigentlich immer nur mit dem 40er fotografiert und war deswegen sowieso noch so ein bisschen beseelt davon, hatte schon irgendwie sehr, ja, um den Jahreswechsel rum die ganze Zeit auf dem Schirm, nächstes Mal 60 Minuten mache ich mit dem 40er. Gut, jetzt ist es halt Ende Januar geworden, bis wir das nächste Mal losgezogen sind, aber als du dann gesagt hast, okay, wir gehen rein, denn wir wissen alle, die Voigtländer sind toll, aber nicht berühmt dafür, dass sie besonders wasser- und staubdicht sind. Deswegen hätte ich bei dem Wetter jetzt vielleicht für eine Tour im Freien das nicht mitgenommen. Und wir fotografieren statische Motive. Das ist also, selbst wenn es aus irgendeinem Grund wuseliger gewesen wäre, als es war, dann nicht irgendwie, keine Ahnung, ich mache jetzt Fotos von bewegten Menschen, muss mich die ganze Zeit ums Fokussieren kümmern währenddessen, sondern ich hatte ja Zeit. Die Autos fahren da ja ausnahmsweise nicht weg. Von daher habe ich gedacht, manueller Fokus, cool. Offenblende, kann man ein bisschen mit rumspielen. 40 mm, weiß ich gar nicht, ob das jetzt die ideale Brennweite für da war, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, ich habe die Wahl nicht mehr. Also das ist ja für die, die länger nicht zugehört haben oder vielleicht neu sind. Ich habe alles verkauft, was ich hatte. Ich hatte eine relativ geile Leica SL-Ausrüstung, SR2S mit allen möglichen Schnipp-Schnapp-Schnupp-Objektiven und so. Ich habe alles verkauft, weil ich unbedingt eine Leica M haben wollte. Und das ist halt, ja, massiv made in Germany, gebraucht, gekauft, weil für den neuen jetzt immer noch nicht gereicht. Und habe nur das 40-1.2. Und das ist aber derzeit auch, ich will gar nicht sagen meine Challenge, sondern mein Geschenk, weil ich kann dadurch, ich habe es schon ein paar Mal bemüht, das Wort im letzten Monat, ich habe den absoluten Entscheidungsminimalismus. Ich muss mir nicht viele Fragen stellen. Das ist sehr cool. So. Und deswegen, ich habe einmal gedacht, okay, so eine Durchsicht funktioniert hier nicht. Einmal. Der Rest hat echt ganz gut funktioniert. Wie war dein erster Eindruck, so nachdem wir zur Tür rein sind?
Der erste Eindruck... Boah, das Erste, wo ich gedacht habe, wow, war, als wir die Tickets gekauft haben, weil das Mädel, was hinter der Theke stand, unfassbar nett war. Irgendwie so.
Ja, ist mir auch tatsächlich aufgefallen, ja.
Freundliche, lebendige Ausstrahlung. Schöner Ort irgendwie insgesamt. Standen direkt die ersten zwei Autos schon, bevor man überhaupt ins Museum reinging, rum. Und man konnte schon ins Café gucken, in dem es herrlich aussehende Zimtschnecken gab. Das habe ich ja, glaube ich, letztens schon am Ende der Folge noch aus dem Auto durch die Scheibe ins Café guckend gesagt. Ja, das war der erste Eindruck. Hell, freundlich. Dann ging man durch den Eingang und sah erstmal nur, das klingt jetzt böse, aber ist gar nicht so gemeint, man sah erstmal nur Schrott. Ein auseinandergebauter Motor an so einem Gestell und dahinter eine völlig zerstörte Hinterachse und ein in der Schrottpresse zusammengestampfter Fiat Multipla oder das, was davon übrig war. Von daher dachte ich so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Ja, und dann war es irgendwie auch witzigerweise, ich bin mal gespannt, was du sagst, total spannender Ort, der vor allem von Etage zu Etage nochmal total unterschiedlich war. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand, jede Etage hatte so ihren eigenen Vibe.
Ja, ich fange mal mit dem Eingang auch an. Den gleichen Eindruck hatte ich auch. Sie war unfassbar sympathisch, dabei auf den Punkt. Und was mir dann auch aufgefallen ist, wir finden an allen Fahrzeugen, Motoren, was auch immer da so rumsteht, kleine QR-Codes. Und die öffnen die Videos, Beschreibungen, was auch immer, so. Und wir haben ja alle ein Handy dabei. Und da ist mir das erste Mal schon aufgefallen, vielleicht schon bei der Mitarbeiterin. Okay, der hat hier seine Finger tatsächlich mit im Spiel, weil wenn man da ein bisschen genauer zuschaut, dann merkt man, einen aus meiner Position recht sympathischen Perfektionismus, und das ist jetzt natürlich irgendwie für die, die hier im Kanal viel zuhören, verwirrend, weil ich schreie immer den Perfektionismus aus dem Raum. Ich finde es unglaublich schnell toxisch, wenn es perfektionistisch ist und so, und muss leider sagen, ich hoffe, dass es bei ihm nicht zu toxisch wird und er sich da irgendwie von auch distanzieren kann an der richtigen Stelle, aber da hat man es gespürt, dass er offensichtlich nach den Mitarbeitern schaut, dass er offensichtlich sowas wie Tablets, ich meine, die Investition, dort Tablets und Kopfhörer auszugeben, in echt hoher Qualität, wenn ich das so gesehen habe, obwohl wir alle ein Handy dabei haben, das ist schon wieder so ein Ding, nee, dann haben die irgendwie ein schlechtes Handy, so würde ich das vermuten. Ne? Haben die vielleicht ein kleines Display, haben die vielleicht keine Kopfhörer mit, und dann legen wir denen ein Tablet hin. So fand ich, kostet das Geld? Ich glaube nicht, ne? Personalausweis ablegen oder so, ne? Aber
Pfand, genau. Nur ein Pfand abgeben und dann kriegt man das, genau.
So habe ich das zumindest verstanden, aber selbst wenn es ein Fünfer kosten würde, finde ich es unglaublich aufmerksam zu sagen, okay, damit ihr es noch besser erlebt, haben wir hier ein Tablet für euch. Finde ich abgefahren cool. Und das hat sich durchgezogen, aber deine Frage war nach den Etagen. Ne? Wir haben uns insofern aufgeteilt, als dass Michael unten angefangen hat und ich oben. Somit hatten wir quasi ein seitenverkehrtes Erleben. Haben uns dann irgendwann auf der Mitte getroffen und dann sind wir eine Viertelstunde zusammen umhergelaufen. Ja, jede Etage hatte einen komplett anderen Style. Ja, Punkt. Du hast unten angefangen. Also möchtest du lieber die Etagen durchgehen oder wollen wir es so im Gesamten beleuchten? Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wie du gestartet hast, hast du irgendein Highlight, was du zu erzählen hast? Vielleicht auch mit Blick auf Fotografie, Mischung zum Blech und Benzin irgendwie?
Boah, super schwierig. Also wir müssen jetzt nicht etagenweise durchgehen. Das war nur so, wenn du nach dem ersten Eindruck fragst, weil, also erster Eindruck war dann, nachdem ich in der Ausstellung war, ich bin zuerst ins Untergeschoss gegangen und habe gedacht, okay, typisch so Beton-Tiefgarage, aber mit schicken Bildern an der Wand und so, aber so ein klassischer Betonkeller irgendwie, in dem ganz viele Autos standen. Und dann kam die Mitteletage, ich gehe jetzt nur mal kurz, um das mit den Etagen aufzuräumen, dadurch, in der Mitteletage super dunkel, ne, also viel schwarze Wände, mit ein paar interessanten Autos drumherum, und oben war dann auf einmal alles komplett weiß und super hell drumherum. Das meine ich so ein bisschen. Jede Etage hatte so ein ganz eigenes Grunderscheinungsbild und so ein Grundvibe, den es mitgebracht hat. Ne? Deshalb die Mitteletage durch das Schwarze sehr cool, techy irgendwie, würde ich sagen. Und oben hat das fast was von so einem extrem hellen, ja, so loftartige, freundliche Stimmung. Nicht ganz so viel Coolness, sondern eher so ein bisschen, boah, mir fällt gerade keine passende Emotion zu der Etage ein, aber das war so ein bisschen das Ding.
Ja, das stimmt. Garage, spannend. Ich fange ja auch mal unten an, obwohl das mein letzter Punkt war, an dem ich ankam. Garage, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Spannend. Was ich da wahrgenommen habe im Keller war, also erstmal interessant, so ein Keller, Fundament, Basis, so, das ist so das, was ich mit solchen Räumen verbinde. Und da waren dann die Autos, ja, der Basis des Ganzen, nämlich der Follower, der Freunde, der Userschaft, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass die alle aus dem Freundeskreis sind, sondern du konntest dich, glaube ich, mit deinem Auto bewerben, wenn ich das richtig verstanden habe, oder kannst dich weiterhin bewerben. Da hängt auch ein großes Plakat, dein Auto im Museum und so. Ich weiß nicht, wie viel die durchtauschen, das habe ich jetzt nicht gecheckt, weil wir einfach ja auch zeitlich begrenzt sind hier in unserem Projekt. Die werden aber wiederkommen, dann habe ich das wahrscheinlich irgendwann verstanden. Ich fand jeden Bereich auf seine Art und Weise ultra charmant, somit auch den Keller. Jetzt fahren wir in diesem Moment bei D&W vorbei. Alter Manta-Manta-Moment, das ist natürlich auch geil, ne? Ich fand den Keller ultra charmant, weil die Fahrzeuge so vielfältig waren und weil entweder habt ihr ein unglaubliches Glück, was so Zufall und Schicksal angeht, oder ihr habt da jemanden, der sehr genau darauf achtet, welches Auto wo mit welchem spielt, ohne sich zu zerdenken, welches zueinander passt. Also teilweise passen die Autos nicht. Du hast aber so Licht Perspektivträume. Also wie beschreibe ich das? Ich war ganz oft fotografisch verliebt irgendwie. Nicht alles, die sich als Foto umsetzen. Ich habe ja nur das 40 mm und die Leica. Aber du hast irgendwie von jedem Fahrzeug aus entweder eine Durchsicht zu einem anderen Fahrzeug gehabt, oder hast irgendein Leuchtlogo gehabt oder hast irgendeinen Text an der Wand gehabt. Alles passte irgendwie zueinander und ließ sich durch Winkel und Beleuchtung aufeinander beziehen. Also das war, finde ich, sehr schön arrangiert, was da unten steht an Fahrzeugen. Und das meiste war so, im Untergeschoss bin ich so, ja, nett, so, ne? Ich bin jetzt so ein tiefer gelegter BMW oder selbst dieser grüne Ferrari, ich bin jetzt da nicht so völlig ausgerastet. Emotional bin ich geworden, als ich auf den Audi 100 LS gestoßen bin, obwohl ich nicht weiß, ob er da immer steht oder ob das nur für Wochen oder Monate ist. Aber ganz unten links, ich hätte fast gesagt, in der Ecke steht ein Audi 100, ich glaube, der heißt dann C1, ne, das erste Coupé in der LS-Ausstattung, ist ein Coupé von 1972 und ich bin in dem Viertürer groß geworden. In Orange allerdings, der steht ja in so einem Beige-Ton, glaube ich, ne, oder?
Ja.
Das war für mich also ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und daneben steht ein Astra der ersten Generation, da habe ich meine Fahrschule drin gemacht. Also da unten hat er mich schon gekriegt auf eine sehr emotionale Art und Weise. Obwohl es ja dann halt quasi ja von der Basis kommt, von seinen Leuten kommt, die Basis für all das bieten irgendwie. Und das ist ja irgendwie auch schon eine schöne Message, finde ich, ne? Dass du, wenn du davon ausgehst, dass dir die Leute folgen, die zu dir passen, das ist bei uns, wenn auch in einem sehr viel kleineren Rahmen, ja auch so, dass wir hier einfach so viele Hörerinnen und Hörer haben, die wir immer wieder treffen und wo wir immer wieder denken, wow, das passt ja total gut. Das war da auch so. Ja, das war das Untergeschoss. Ich habe nur eine Anmerkung, weil im Untergeschoss habe ich Durst bekommen. Ich habe einen Gruß an die Firma oder auch an Jean-Pierre persönlich. Seht mal zu, dass ihr, wie heißen die Dinger, so EC-Karten-Dinger, an die an Automaten bekommt. Ich hatte so einen Durst und hatte kein Münzgeld dabei. Aber wenn das Einzige ist, was ich zu bemäkeln habe, dann ist das natürlich auch ein ganz gutes Zeichen. So. Ja, fotografisch.
Fotografisch, ja. Ich was du sagst, passt total. Also super viele interessante Verbindungen und total geschickt aufgestellte Sachen, so in so Feinheiten. Ne? Also zum Beispiel haben wir beide über Dodge Charger gesprochen und da standen zwei Stück, aber du meintest den einen und nicht den anderen, die aber direkt nebeneinander standen. Der eine allerdings von, ich weiß gar nicht mehr, hast du das Baujahr gesehen? Irgendwann?
Ah, nee, 60er, 67, 62, 60er irgendwie, ja.
So da drumherum und der andere moderner Charger von, weiß ich nicht, letztes Jahrzehnt oder sowas, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, um 2018 rum oder so, keine Ahnung. Das fand ich spannend. Direkt daneben ein, wie hieß die Edition? Golf Fire and Ice Edition heißt die, glaube ich. Also ein tiefer gelegter, völlig getunter Golf. Zertunt im Sinne von, der war wirklich, also da war einiges dran gemacht.
Ich fand schon, dass der zertunt war.
Ja, das ist ja Geschmackssache. Aber der war schon, also mit zertuned meine ich, deutlich sichtbar getuned. Ja. Und direkt daneben aber ein 34 PS Käfer, auch getuned, also auch modifiziert mit, ich glaube, so Lachgas und allem, was dazu gehört. Aber trotzdem irgendwie schön so zu sehen, dass man sich da die Mühe gemacht hat, zwei Charger nebeneinander zu stellen und aber auch zwei VWs nebeneinander zu stellen, so ein bisschen auch so die Geschichte einzelner Firmen dann und Marken irgendwie nebeneinander darzustellen. Das fand ich ganz cool gemacht. Auch da, also wir haben das gleiche Leid gehabt, dass wir beide einen 40 mm drauf haben und nicht alles immer so einfangbar war. Zumal ich im Erdgeschoss auch die Situation hatte, dass einfach sehr viele Menschen im Erdgeschoss, im Keller, sehr viele Menschen mit mir da unten waren und ich selten so richtig freies Feld hatte irgendwie. Deswegen habe ich das auch nicht alles fotografisch mitgenommen. Ansonsten, fotografisch, habe ich gemerkt, ich bin nicht so ein riesen Autofotograf an sich, obwohl ich für die Teile schon auch irgendwie eine Begeisterung habe, aber bin bei Autos, witzigerweise, das klingt vielleicht ein bisschen skurril, aber irgendwie nicht so optisch erreichbar. Also nur bis zu einem gewissen Grad, aber es ist jetzt nicht so, dass ich bei einem Auto denke, oh, das muss ich unbedingt fotografieren und guck mal hier noch ein Detail und so. Ich habe schon auch so an der Stelle so ein bisschen rumgedoktert und mir halt immer geguckt. Na, hier und da fand ich auch interessant, so Leuchtschilder an der Wand und dann mal irgendwie, keine Ahnung, wenn man dann im Vordergrund einen Ferrari stehen hat und an der Wand stand, was stand denn da an der Wand? Ah so, nee, ich bin auf der richtigen Spur. An der Wand stand irgendwas von, weißt du noch, was der Schriftzug gesagt hat, ganz oben in der an der Eingangstür im obersten Geschoss?
Leuchtschild hast du auch fotografiert. Es gab ein JP Performance Schild, es gab ein Driver's Dream oder sowas. Ja, das meine ich. Es gab irgendwo, niemand hat gesagt, dass es einfach ist auf Englisch. Und ganz im Keller war auch noch eine geile Leuchtschrift, aber weil ich keinen Zugriff auf die Kamera habe, habe ich das gerade einfach, bin ich das übergangen, weil ich, der war auch voll geil, habe ich vergessen, was da steht, aber.
Genau, ich meine, das war irgendwas mit Dream, Driver's Dream oder sowas und dann davor halt so schön ein Ferrari 599, weiß ich nicht was, und dann so irgendwie so ein Teil von dem Ferrari mit so einem Driver's Dream Schriftzug und so, da konnte man schöne Bezüge herstellen, wie du schon sagst, mit 40 Millimetern alles nicht immer so umsetzbar, wie man sich das in dem Moment wünscht, aber ist ja auch nicht schlimm, denn dann sucht man sich das nächste umsetzbarere Ding. Aber fand ich auf jeden Fall ansprechend. Wie gesagt, so Autos in der Totale habe ich natürlich auch irgendwie ein paar fotografiert, habe mich aber irgendwie in dem Moment, so war ja dann eher so, ich probiere das mal, aber ich weiß nicht, da bin ich irgendwie, weil hat mich nicht so stark gekitzelt, aber ich bin mal gespannt, wie mir die Bilder dann, wenn ich sie sehe, was sie so mit mir machen. Wie war es bei dir?
Also ich hatte nur einen Moment, Verzeihung, ich hatte nur einen Moment, in dem ich gesagt habe, 40 mm geht so. Ich bin da inzwischen gar nicht mehr in der Überlegung tatsächlich. Also das ist jetzt, wenn du einen Porsche hast, dann nimmst du keine dritte Person mit, dann gibt's die Frage nicht, dann fahre ich nur zu zweit weg. Also die Leica ist irgendwie auch ein Porsche für mich und ich habe die Frage gar nicht mehr, ob das jetzt irgendwie mit einem anderen Objektiv besser geworden wäre. Nee, habe ich nicht. Also das war tatsächlich, bis auf den einen Moment, wo ich eine Durchsicht herstellen wollte, die ich trotzdem hätte fotografieren und croppen können.
Meine Frage war jetzt auch eher gar nicht darauf bezogen, sondern, also ich habe da auch gar keinen Schmerz mit, aber ich habe bestimmte Sachen einfach nicht fotografiert. Von der ich glaube, wenn ich jetzt heute gesagt hätte, ich laufe heute mit dem 85er rum oder ich laufe heute mit dem 20er rum, dann hätte ich wahrscheinlich andere Ideen gehabt. Das meine ich damit nur.
Also ich finde die Freistellung vom 40-1-2 so brachial gut, das bin ich auch total überrascht. Hätte ich so intensiv gar nicht erwartet, bevor ich das Ding dann in der Hand hatte, dass ich super schön mehr gesehen, ne? Gefühlt während des Fotografierens, manchmal ist das ja ein Leid, wenn man nach Hause kommt, aber gefühlt während des Fotografierens super schön freistellen konnte, obwohl ich am leichten Weitwinkel bin. Ich fand den Bezug zu den Besucherinnen und Besuchern super. Da ich aber nicht ungefragt irgendwelche anderen Menschen fotografieren möchte und im Rahmen der kurzen Zeit das nötige Gespräch nicht gesucht habe, weil ich finde immer, hi, darf ich dich fotografieren, weiterrennen, ist irgendwie behämmert und dann ist halt viel Zeit rum. Ne? So. Hätte auch Bock gehabt, den halben Tag da zu fotografieren, dann hätten wir aber mit Mitarbeitern und mit den Leuten da sprechen müssen und so. Und so sind wir ja, dieser Podcast ist ja nichts, womit wir Geld verdienen, somit sind wir Besucher gewesen, die ja auch eingeladen werden, als Privatpersonen dort zu fotografieren. Das macht es einfacher, du musst darüber, glaube ich. Und jetzt verliere ich aufgrund der Autobahn fast den Faden. Also ich habe in der Unschärfe quasi Besucher mit reingenommen oder wenn sie mir den Rücken zugedreht haben oder so. Fand total spannend, das neben dem zu erwartenden Männervolk, was dann in 2er- bis 5er Gruppen irgendwie zusammen da durchläuft und boah, guck mal da und so den Männerspielplatz bespielt. Fand ich total schön, wieder mal zu sehen, dass es gar kein Männerspielplatz ist, weil ich habe mindestens zwei Doppel, also nicht Pärchen, das weiß ich natürlich nicht, aber zweimal zwei Frauen gesehen, die alleine da waren und diverse Kinderwägen. Das fand ich voll sympathisch.
Die man auch gar nicht in jedes Auto reinbekäme, wenn man wollte. Ja, fand ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so erstaunlich, wenn man mal so ein bisschen hinguckt. Und ich kenne einfach auch genug Mädels, die JP Performance irgendwie gucken. Deswegen habe mich das jetzt gar nicht so großartig gewundert. Aber was ich erstaunlich fand, war, dass man hörbar feststellen konnte, wie viel die Leute von teilweise weit außerhalb kamen.
Oh ja, also Schweiz habe ich bei zwei Pärchen, die offensichtlich sich nicht kannten, weil sie aneinander vorbeigelaufen sind, ohne sich eines Blickes zu würdigen. Oder sie haben sich vorher gestritten, keine Ahnung. Aber
das kann auch sein.
Aber ich habe zumindest zwei Pärchen aus der Schweiz gehört. Jetzt kann natürlich jeder auch ins Ruhrgebiet kommen aus anderen Gegenden. Und natürlich hat das Ruhrgebiet sowieso Menschen aus allen Gegenden. Aber ich habe nicht ein Ruhrporzellan gehört. Also das war schon auffällig. Die Vierergruppe von Jungs hat in der Schwäbler-Dialekt, ich krieg's gar nicht so richtig hin, vom Frühstück im Hotel gesprochen. Also es sind tatsächlich Deutsche offensichtlich dafür dorthin gereist, was ich auch super sympathisch fand. Doch, Autofotografie hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe durch die Situation mit der Leica, in der ich ja immer noch ankomme, das ist ja jetzt erst ein paar Monate, glaube ich, relativ wenige Fotos gemacht, die aber mit großer Freude. Ne, das ist ja dann irgendwie schon auch eine Veränderung, wenn man so in diese Mechanik zurückkommt irgendwie. Die mit großer Freude und habe auch mit Filterchen hingespielt und so ein Kram. Das brauchte alles ein bisschen. Ich weiß natürlich noch nicht, wie das Ergebnis ist, wie top das Ergebnis ist, aber ich bin ein Fan. Also es war schon geil, da auch das Auto in den Fokus zu nehmen und zu gucken, welches Detail nehme ich jetzt, seziere ich mir da raus quasi über die Freistellung, wo baue ich Bezüge mit dem Museum, mit dem Hintergrund oder mit den Besuchern auf oder in einem Fall da oben, wo das Elektroauto steht, was ist das daneben für ein Auto? Ich frage mich ja immer, der immer so super gehirn ist.
Der links davon, der noch näher zu einem, das war der Ferrari 599, von dem ich gerade gesprochen
habe. Ferrari, genau, okay. Der ließ sich wundervollst fotografieren mit dem Dortmunder Stau im Hintergrund. Also man sah so eine Lichterkette an Fahrzeugen draußen und da konnte ich mich nur nicht entscheiden. Du musst hier raus. Bitte. Mach mal. Mach einfach mal. Es dauert nicht länger. Glaube ich. Komm mal. 4 Minuten länger. Das fand ich schön. So, dass ich wirklich an vielen Punkten entweder eine Vollfokussierung auf das Fahrzeug möglich war oder auch auf das ganze Umfeld. Und was ich aber auch erheblich finde, und das werden zumindest die verstehen, die auch schon mal zuschauen auf dem Kanal oder ab jetzt zuschauen, dann werden sie es nächste Woche verstehen, an der Ampel rechts bitte, ist immer wieder auch ein Bezug zu den Inhalten und mitunter sogar zu den Personen, die natürlich in allererster Linie irgendwie Jean-Pierre sind, aber auch andere Mitarbeiter. Es gab immer irgendwie einen persönlichen Bezug, den ich gefunden habe. Das fand ich wirklich spannend. Was würdest du sagen, ich habe darauf auch eine Antwort, aber ich würde dich gerne zuerst fragen, was war für dich in der Bude am ehesten Bezug zu dieser Person? Also zu Jean-Pierre.
Boah, das ist aber eine komplizierte Frage. Ja, irgendwie, boah, was war am ehesten Bezug zu Jean-Pierre? Das ist eine gute Frage. Also ich habe sehr viel von ihm gespürt in den Beschreibungstexten zu den Autos. Wohlgemerkt zu denen in der ersten und zweiten Etage, denn im Keller, bin ich mir nicht ganz sicher, würde ich behaupten, haben die Menschen, die Eigentümer der Fahrzeuge sind, die Texte geschrieben. Ich kann es jetzt auch nicht natürlich mit Gewissheit sagen, dass Jean-Pierre seine Finger in den Texten hatte, die in der ersten und zweiten Etage stehen, aber zumindest sprechen diese Beschreibungen der Fahrzeuge die Sprache, die man auch aus den YouTube-Videos kennt. Da habe ich sehr viel von ihm irgendwie da drin gehabt. Und so ein bisschen dieses, was man in den Videos auch spürt, ist ja ein sehr warmherziger, aufmerksamer, zwischenmenschlich warmer Mensch. Und so die Art der Präsentation des kompletten Gebäudes fand ich irgendwie auch Jean-Pierre-ig. Also auch allein wie die Toiletten waren. Das waren nicht einfach nur Toiletten, sondern das war liebevoll, stilistisch irgendwie in diesem Rahmen eingerichtet.
Mein Vater, wenn ich das mal kurz dazwischen schreien darf, mein Vater ist immer, wenn er eine Auswahl für ein Restaurant treffen wollte, weil er Leute einladen wollte oder so, das hat mich als Kind erst immer irritiert. Wir sind immer erst auf die Toilette gegangen, weil er gesagt hat, ich gehe nirgendwo hin und lade keine Leute ein, wo die Toilette nichts ist.
Ja. Und das ist, die haben wir natürlich erst ganz am Schluss gesehen, nachdem wir nach dem Museumsrundgang Zimtschnecke und Kaffee zu uns genommen hatten. Aber trotzdem habe ich da irgendwie gedacht, das passt irgendwie so zum gesamten Image, das man auch über den YouTube-Kanal kennt.
Ich habe ja direkt auch eine Toiletten-Story gemacht. Und die Fugenfarbe, den Fliesen außen anpassen oder der Grundfarbe außen anpassen, Chapeau, das war schon ziemlich cool, finde ich. In den Toilettenhäuschen quasi. Ja, genau, du triffst es schon ganz gut. Ich fand, dass genau diese Punkte dabei waren. Auf der einen Seite sehen, also der Perfektionismus passt nicht so richtig. Habe ich festgestellt. Und darüber bin ich sehr glücklich, weil ich ja sehr viel wettere, weil ich sage, Menschen machen sich kaputt, wenn sie zu sehr Perfektionismus leben. Ich suche noch ein anderes Wort, weil Perfektionismus hätte im Obergeschoss vielleicht die eigentlich sehr passenden Steckdosen zum Beispiel abgerissen, weil im Obergeschoss, da war kein Oldtimer, das waren alles sehr, sehr moderne Autos und dann hatten wir die Steckdosen, die offensichtlich mit dem Gebäude geboren wurden, an den Wänden. Fand ich einfach nur mit Farbe drüber geballert, auch so ein bisschen, Industrial Style passt natürlich wiederum zum Gebäude, aber das fand ich sehr sympathisch, dass ich kleine Punkte gefunden habe, die nicht perfektionistisch waren, aber irgendwie doch, weil bei vielen Punkten ging es ums Wohlfühlen, weil ich habe erst gedacht, was macht ihr mit den ganzen Steckdosen hier? Gut, man muss mal saugen und so. Vor allen Dingen aber stand hier und da zum Beispiel ein Heizlüfter rum. So, jetzt stand auch ein Zettel da. Sorry, liebe Leute, aufgrund der denkmalgeschützten Struktur des Gebäudes können wir die Heizung nicht so, weiß nicht genau, was da stand, aber es gibt irgendwie keine weitere Ausbaustufe für eine Heizung, so habe ich das verstanden. Und somit stand da hier und da mal so ein Heizlüfter rum, der bestimmt im Betrieb nicht so günstig ist, aber damit die Leute sich wohlfühlen, wurde A, drauf gesetzt, was das Invest angeht und B, ich habe das fotografiert. Also ich habe bemerkt, dass ich solche Dinge wie Heizlüfter und so fotografiert habe, weil ich fand, dass das so persönliche Grüße waren von dem, der es zu entscheiden hat oder denen, die es zu entscheiden haben, dass die Leute sich wohlfühlen sollen. Das fand ich schon geil. Also du könntest einfach sagen, zieh dir eine Jacke an. Da wird keiner sagen, war zu kalt, sondern viele sind Fanboy genug, um sich einfach den Kopf gar nicht zu machen. Deswegen kommen nicht weniger Leute, weil es im Winter mal ein bisschen kalt ist. Und trotzdem steht da der Heizlüfter. Der nimmt ein bisschen was Optisches weg. Ich fand es ein Gewinn. Ich habe mich dabei erwischt, Heizlüfter zu fotografieren.
Ja, das ist cool. Das habe ich nicht gemacht. Aber was ich gerade noch dachte, ist witzig, ist das mit den Steckdosen, wo du gerade von den modernen Autos im Obergeschoss sprichst. Die Steckdosen in diesem eigentlich modern anmutenden Innenambiente passten so ein bisschen zu den zwei Autos, die da nicht so ganz modern waren. Da stand ja auch noch ein Lamborghini Countach aus. Von wann ist der aus den 80ern?
Heißt der so? Heißt das nicht Countach?
Ja, ich hab's.
Die Lamborghini.
Die eine Hälfte sagt Countach, die andere sagt Countach. Ich habe keine Ahnung, woher das Wort im Original kommt, deswegen keine Ahnung.
Oh, der rote Lambo.
Italiener, von daher, die sprechen es vielleicht noch anders aus. Ich weiß nicht. Und ein Carrera GT, der ja auch schon aus den 90ern ist. Also da passten dann die Steckdosen auch so ein bisschen in das moderne Ambiente. Die haben das dann quasi, die waren das Schlüsselglied zwischen einem 2000 PS Elektroauto und einem alten Lamborghini.
Ja, genau. Was mich auch ein bisschen inspiriert und gefreut hat, ich habe so ein bisschen eine Verbindung gefunden zu dieser Autofotografie-Szene. Weil normalerweise, also weißt du, Ich habe es, glaube ich, in der letzten Sendung gesagt, oder wiederhole ich mich gerade. Ich habe 18 Jahre nur gelebt, um Führerschein zu machen. Das war die letzte Sendung, ne? Ja. Es ist ja heute nicht mehr so in der Jugend, so glaube ich, oder? Also wir sind ja eher bei anderen Mitteln, uns zu zeigen, uns zu definieren. Meine persönliche Vorstellung von Freiheit war, mit 18 endlich den Führerschein zu machen, zu sagen, Papa, gib mal Schlüssel und dann irgendwann mal ein Auto zu kaufen und so. Das war, ich hatte in meiner früheren Jugend, mein Cousin hat mir die mitgebracht, ich weiß gar nicht mehr woher, von der DTM, so viele Plakate bekommen in DIN A0, dass ich die komplette Raufasertapete überkleistert habe mit diesem Plakat.
Geil.
Und das gesamte Zimmer war Walter Röhrl und in dem Moment Walter Röhrl war, aber ist der DTM gefahren? Ist Rally gefahren? Nee, genau. Das war das Besondere, weil wir ja so Audi-Family waren, hatte ich in der Mitte den Quattro S1, S2, wie heißt der? Also diesen kurzen Quattro von Walter Röhrl als Plakat. Da war so ein weißer Rahmen drum, so ein Passepartout, wie man das schon mal macht bei so Riesenpostern. Und da drunter hatte ich kreuz und quer die ganzen DTM, hier Klaus Ludwig und so mit seinem Mercedes und so. Diese ganzen Karren hatte ich dann da drunter. Genau so war das. Und ich hatte jedes, verwöhntes Dreckskind, jedes Siku und Matchbox-Autos auf diesem Planeten und als die, wie hießen die mit, wo man so Beulen reinmachen konnte?
Beulen reinmachen? Das weiß ich ehrlich gesagt.
Hot Wheels, oder? Wo du so gegengefahren bist, dann drehte sich so ein Karosserieteil und hat so eine Beule drin.
Hä?
Kennst du die nicht?
Nein.
Das sag ich dir gleich, das ist voll geil. Das waren so Autos, die konntest du quasi irgendwo gegengefahren und dann war so eine kleine Feder und wenn du durch einen Stoß ausgelöst, dass die Feder aus ist, dann drehte sich was und dann hast du plötzlich ein völlig zerballertes Auto.
Jetzt weiß ich, ich habe jetzt erst verstanden, was du mir zu beschreiben versuchst, aber kannte ich tatsächlich nicht. Jetzt habe ich also quasi ein mechanisches Schadensmodell von in dem Auto integriert sozusagen, oder was?
Ja, genau. Also du konntest das Auto kaputt machen, ohne es kaputt zu machen, weil du konntest das so. Also so ging meine Jugend schon los und dann ging es dann natürlich weiter und irgendwann hatte ich das Auto und mein Vater hat ja direkt erstmal Vollgas reingelegt mit diesem Audi 90. Der war zwar in die Jahre gekommen, aber 5 Zylinder hatte er trotzdem, geklungen hat er trotzdem, wie er war. Und der war der Held auf jedem Parkplatztreff. Und zu der Zeit war es so, ist ja nicht hier voll nostalgisch und halt meine grauen Haare zum Fenster raus, ne? Aber ja, ist halt so jetzt. Wir haben uns auf diesen Parkplätzen getroffen. Und es war nicht irgendwie so ein Bodensatz an Leuten, die irgendwie nur Rennen fahren und sich in Gefahr bringen. In Gefahr bringen will ich nicht ganz ausschließen, aber da waren halt echt nette, vernünftige Jungs und Mädels und wir hatten echt gute Zeiten so mit unseren teilweise tiefer gelegten und ich will mal liebevoll sagen, aufgeprollten Autos. Und ich fühle das schon so ein bisschen, ne, dieses ganze Ding. Ich habe da nie die Millionen reingesteckt, also Millionen habe ich auch noch nie besessen, aber ich habe da nie die große Kohle reingesteckt, weil ich auch immer schon so super fotografieaffin war. Aber irgendwas angepasst habe ich immer. Also jetzt der Kia Ceed ist der erste, wo ich gar nichts gemacht habe, weil ich einfach irgendwie gesagt habe, okay, pass auf, graue Haare, jetzt hast du mal gar keinen Bock mehr auf den ganzen Stress, das ist ja 7 Jahre Garantie und da wird jetzt nichts dran gemacht und das Auto wird jetzt gefahren, der Komfort wird genossen und gut. Aber eigentlich stecke ich schon tief in dieser Audi, das war Sigurd Reut, in dieser Autoszene irgendwie drin, im Herzen zumindest. Und fotografisch begegnen mir bei Instagram natürlich, wir haben auch ein paar in der Followerschaft, diese ganzen Autofotos. Und ich habe aber ganz oft schon gedacht, ja, geiles Auto, aber einfach Fotos von Autos machen und weiß auch nicht und so. Und dann gibt es so ein paar, die dann kreativer werden, die Autos so ein bisschen Unterflur beleuchten und machen und tun, wo ich dann wieder denke, ah, ganz geil. Aber mir fehlt so ein bisschen das Gefühl dafür. Und irgendwie, während ich da so rumlief, habe ich gedacht, ach, weißt du was, da müssen wir nochmal hin. Und eigentlich muss ich auch nochmal nebenan zur Halle 77 und eigentlich müssen wir auch nochmal zu, wie heißt der Burgerladen?
Big Boost Burger.
Big Boost Burger und auch die Kamera mitnehmen und generell mal so ein bisschen da gucken. So, ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich morgen der neue Autofotograf werde. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, weil ich immer viel zu neugierig auf die ganze Welt bin und immer alles haben möchte. Aber das hat die Connection nochmal ein bisschen mehr wiederhergestellt. Also es war sehr schön, am Ende nicht das Gefühl gehabt zu haben, ich war dort falsch, nur weil unser Auto nicht tiefer gelegt war, sondern es war einfach total geil, da zu sein und auch mit dem Fokus Fotografieren da gewesen zu sein.
Total, voll. Ja, das mit dem Fotografieren, die Art, wie du auch gerade beschrieben hast, das Witzige ist, ich bin ja eigentlich auch ein Petrolhead.
Aber genau, erzähl das mal kurz.
Genau, ich bin ja auch früher ein paar Jahre lang Kart gefahren im Verein und so, hab Autoslalom-Trainings mitgemacht, meinen alten 75 PS Polo ein paar Runden um die Nordschleife gekesselt und sowas, bis der Katalysatorkern ausgebrochen ist und so. Also ich hab da schon meine Emotionen mit Autos, aber die war lustigerweise noch nie optischer Natur so richtig. Also ich meine, ein 75 PS VW Polo ist ja nun wirklich kein Auto, von dem man denkt, das muss ich unbedingt mal fotografieren. Also klar ist das natürlich auch ein Stück Design in irgendeiner Form, aber selbst jetzt, keine Ahnung, der GT3 RS, von dem ich immer noch denke, dass es eines der schönsten Autos ist, was so unterwegs ist, was da eben auch von JP rumstand, da bekomme ich wenig Lust zu fotografieren, sondern da bekomme ich Lust, mich reinzusetzen und damit zu fahren. Also das ist Auto ist bei mir ein emotionales Thema, sobald ich drin sitze und das bedienen kann irgendwie, ne? Und da bin ich so wie picky, wie sich ein Auto anfühlt, und damit habe ich eine Emotion, deswegen wäre ich auch nie, also oder bin ich nicht auf der Jagd nach einem tiefer gelegten Auto, sondern muss irgendwie in einem Auto das Gefühl haben, das fühlt sich so an, wie ich mir das vorstelle. Und vielleicht ist mir deswegen ein Stück schwerer auch gefallen, da fotografisch jetzt so mit dem Automobilthema an den Start zu kommen, weil sich das für mich immer erst so richtig erschließt, wenn ich mal eine Runde damit gedreht habe. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das ist
so ein bisschen die Richtung. Ja, was denn?
Das ist spannend. Das, fühle ich so ein bisschen. Der ist ja auch geil, guck mal. Uralter Omega. Geil, Omega, ja, Omega, ja. V6. Jetzt fangen wir an, über Autos zu reden. Müssen wir aufpassen jetzt. Ja, finde ich interessant. Ich bin kürzlich noch von einer lieben Arbeitskollegin und ihrem Mann oder einem, das sind inzwischen zwei Freunde. So, die beiden haben uns versucht zu überreden, mal Nordschleifenrunden zu drehen. Ich bin da nach wie vor nicht so begeistert, solange ich mein eigenes Auto nehmen muss. Aber grundsätzlich bin ich in dem Fahrerding ja auch drin. Ich wollte es nicht zu breit treten, aber wir haben damals in dieser Zeit schon auch also aufpassen, das ist irgendwie keine Vorbildfunktion, fahrerisch sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und wir befinden uns auf einer der Straßen, auf der ich übrigens viel erlebt habe. Das ist ein ziemlich guter Zufall hier, wenn du dir vorstellst, dass man hier bei Nacht, kann man hier, also wenn auf beiden Enden jemand steht und guckt, dass nichts passieren kann, dann kann man hier schöne Sachen erleben. Ich liebe diese fahrerische Seite. Inzwischen nicht nur auf Geschwindigkeit und Adrenalin, sondern auch auf Komfort und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber du hast natürlich recht, das Fahren ist noch was, was dann wirklich das Ganze nochmal rund macht, wenn man sich jetzt vorstellt. Auch das Reinsetzen übrigens. Also ja. Ich habe es gar nicht versucht, aber dass niemand gemacht hat, wird es nicht gehen. Ist auch verständlich, weil was wäre mit den Autos, wenn da jeden Tag 10 Leute drin sitzen oder 100 oder 1000 Leute drin sitzen würden. Aber das wäre nochmal eine Stufe weiter gewesen. So der Audi zum Beispiel, ne? Audi 100 LS von 1972. Ich bin in dem Scheißding groß geworden und dieses Brett aus Holz vorne, wo irgendeiner ein Radio reingeschoben hat, all das, diese Federkernsitze, die dieses Auto hat, also zumindest ist es in meiner Erinnerung so, da mal drin zu sitzen, so auf der Rückbank, auf der ich ja gewohnt habe als Kind, von so einem Audi 100 LS, haje. Das wäre schon was gewesen, aber am Ende weiß ich, was du meinst. Ich habe aber auch versucht, nicht zu sehr das eine Thema von dem anderen zu trennen und schon auch in Linien und Formen und so geguckt und zwischendrin halt versucht, es irgendwie in eine Symbiose zu bringen und so. Was natürlich alles, und das ist ja der Witz von unserem Format, innerhalb von 60 Minuten tricky ist. Ne? Erst mal verstehen, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich und welche Etage und was gucke ich mir jetzt an und so. Aber es war dennoch entspannt für mich, muss ich sagen. Also das ist auch krass, dass dieser Ort mich entspannt hat.
Voll, 100%, mich auch. Also ich hatte auch abseits der Fotografie da totalen Spaß. Also es war jetzt für mich nicht nur, ich laufe hier rum und muss irgendwie in 60 Minuten Fotos machen, sondern ich glaube, den Modus haben wir bei der jetzt mittlerweile, oder also bei mir mittlerweile, bei dir von Anfang an abgelegt. Ich fand es auch super interessant, was da für Texte dran standen. So die ganze Story dahinter. Teilweise ging es ja auch darum, limitiert, Rekorde, besondere Geschichten rund um ein bestimmtes Fahrzeug und sowas. Also, nö, das hat mich auch insgesamt angemacht. Und ich finde auch das spannend. Ich liebe es ja, in Autos reinzugucken und zum Beispiel mir das Lenkrad anzugucken, um mir vorzustellen, wie sich das anfühlt, wenn ich es in der Hand habe und das zu bedienen. Und man sieht irgendwie, okay, der Schalthebel ist bei dem da und okay, wie ist das denn, wenn ich da drin sitze und wo ist das dann alles und so. Also ich finde, da kann man schon eine ganze Menge Spaß haben, selbst wenn man die Kamera nicht dabei hat. Und ja, auch mit Kamera irgendwie ein spannender Ort, weil dann auch noch dazu kommt, dass eben diese Fahrzeuge nicht in ihrem natürlichen Habitat, nämlich irgendwo draußen auf einer Straße sind, sondern irgendwie in einem älteren Betonbau auf Podesten teilweise mit anderen Fahrzeugen und so weiter. Das ist ja auch eigentlich ganz spannend, ne? Dass also ein Auto draußen fotografieren fühlt sich erstmal nach einer natürlicheren Situation an.
Habe ich aber sehr geliebt. Also ich fand, ja, ja. Ich fand, dass diese teilweise etwas surreale Anmutung, dass du ein Auto auf einem übrigens meistens leuchtenden Podest stehen hast und im Hintergrund siehst du halt die Alleebäume der B1 beziehungsweise diese Lichterketten des Staus und so und dieses dann heute auch etwas diesige, nicht so schöne Wetter und so. Ich bin sehr gespannt, wie das fotografisch nach aussieht, aber ich fand es beim Fotografieren schon super spannend. Ja, also mein Fazit wäre fotografisch, ich wollte gerade sagen, wenn du dich für Autos interessierst, aber ich will das gar nicht so sagen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer dabei haben, die das grundsätzlich irgendwie lieben, mal über den Tellerrand zu schauen, dann würde ich sogar denen, die sich für Autos überhaupt nicht interessieren, empfehlen, mal hinzugehen. Ja. So, weißt du, oder?
Ja, total. Und es ist ja auch wirklich, also schon spannend, also allein die Fahrzeuge, die da stehen, sind ja für sich gesehen selbst spannend, wenn man sich eigentlich sonst für Autos nicht interessiert, weil die teilweise so weit draußen sind. Also ich weiß nicht, ob du den, wie hieß er denn, Donker Ford vor Augen hast?
Ja.
Ne, da, oder das ist so ein Fahrzeug, oder da stand auch ein halbes Formel 1, also nur der Motorblock, die Heckpartie, der Antriebsstrang von einem Formel 1 Auto rum und so. Und man sieht das, denkt sich, ach krass, so sieht es da drin aus. Also einfach so surreale Einblicke, die man dann auch teilweise hat, aus dem Nichts. Und selbst wenn man sich für Technik nicht interessiert, diese Art der Darbietung sozusagen, wie die Autos oder wie dieser Raum an sich gestrickt ist, ist ja schon irgendwie spannend, ohne dass es jetzt da um das Auto selbst geht, sondern irgendwie so auch wieder mit Raum an sich jetzt im weitesten Sinne umgegangen wird. Wie viel Platz lässt man um so ein Fahrzeug rum? Da stand zum Beispiel hier dieses Elektrofahrzeug, von dem wir gesprochen haben. Das stand auf dem Podest und rechts daneben war einfach 4-5 Meter weit nix, außer halt eine Betonfassade mit einer großen Glasfront drin und so.
Und es wirkte nicht, als wenn ein Auto fehlt, sondern...
Genau.
Genau. Spannend. Ich war jetzt gerade tatsächlich beim nackten Fotografieren, aber du hast natürlich recht, wenn ich beim Fotografieren fertig bin oder währenddessen, sind diese Informationen auch spannend. Also ich habe so ein bisschen zwischendurch ans Autoquartett gedacht, früher als Kind. Aber nicht nur deswegen, sondern du hast natürlich recht, auch so als Besuch ist es zu empfehlen. Aber ich meinte jetzt auch, du bist fotografisch interessiert, hast irgendwie einen Tag mit schlechtem Wetter, würdest du so nicht hingehen, hast das im Podcast gehört und gehst mal fotografieren, weil es einfach mit Linien und Formen und dann kannst du durch die Eckflügel durchfotografieren, ins Cockpit und hin und her. Also ich finde, man fand unglaublich spannende fotografische Punkte, also habe ich zumindest so gesehen und so erlebt und deswegen meine Empfehlung. Aber klar, ne, auch dieses Autoquartettmäßige, also das ist ein Fahrzeug, 275 km/h rückwärts fährt, ist eine Information, die braucht kein Mensch, die ist aber so verrückt, dass sie spannend ist.
Ja, das stimmt allerdings. Oder was war das Gleichfahrzeug, das von 0 auf 400 beschleunigt und wieder auf 0 runterbremst in unter 30 Sekunden? Unvorstellbar.
Ja, so, wir kommen gerade bei mir zu Hause an, der Michael hat noch ein paar Meter zu fahren. Und ich glaube, das war der Punkt. Hast du noch einen Satz?
Nicht so richtig. Ehrlich gesagt, insgesamt war es auf jeden Fall total cool. Ich meine, das war ja eine sehr spontane Entscheidung. Das kann man vielleicht auch einfach mal erzählen. Wir haben das gestern Abend, glaube ich, entschieden, um 20 Uhr oder so, roundabout, dass wir da hinfahren. Weil das so irgendwie bei dir, du hattest so ein paar Ideen rausgeworfen und bei der habe ich direkt gesagt, das ist ja eine total geile Idee, weil ich da, wie gesagt, schon ewig hin wollte und dir das nie erzählt habe und von dir wusste ich auch nicht so genau, dass du da gerne mal unbedingt hin willst und irgendwie hat sich das jetzt so gefügt und es war in jeder Hinsicht sowohl als, ich habe schon viele YouTube-Videos von JP Performance gesehen und mich gefreut, das mal so ein Stück weit live zu sehen. Was, wie, was, wo? Ach so. Ja, okay. Dann ich setze mich vor den Container, oder? Genau. Aus dem Grund, wenn man Bock auf Autos hat, ist das, glaube ich, sowieso ein cooler Ort. Wenn man Bock auf coole Orte hat, ist das ein cooler Ort, weil es einfach mal was anderes ist. Ne? Also,
und wenn man Bock auf Zimtschnecken hat, das ist auch ein cooler Ort.
Das stimmt. Dafür braucht man allerdings keine Kamera.
Ja, also es war eine erschreckend ist das falsche Wort, eine unverhofft persönliche Begegnung. Ich habe damit nicht gerechnet, so einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Auf der einen Seite tatsächlich vom Eigner dieser Bude. Ist das richtig? Also ist ja egal. Also von Jean-Pierre, das hätte ich nicht vermutet, dass sich das so persönlich und so nah anfühlt und dass es so nah an ihm offensichtlich umgesetzt ist. Auf der anderen Seite aber auch mit Blick auf die Mitarbeiter, die gerne dort sind und auch auf die anderen Besucher, die Bock auf das Thema haben. Es war alles in allem irgendwie ziemlich ein Community-Ding. Das war wirklich besonders. Vielen Dank dafür an alle, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Fotografisch war es voll geil und ich gehe jetzt relativ selig gehe ich jetzt nach Hause und ich steige nochmal in das andere Auto und fahre zur Packstation und mache mir dann einen entspannten Nachmittag. Und ich bin ein bisschen entspannt, genau deswegen. Vielen lieben Dank. Danke, Michael, für den schönen Tag und danke nach Dortmund für alle, die wir da getroffen haben, für die schöne Zeit.
Dem Dank schließe ich mich an. Danke an das schöne Museum, danke an die netten Leute vor Ort, danke an dich für die coole Tour und danke an euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.